to the Where is my weed at Podcast.
Ja, genau. Aber, und das ist auch der kleine Hinweis jetzt an unsere Zuhörer. Das starten wir einfach so. Wir unterhalten uns jetzt natürlich über die aktuelle Situation, auch ein bisschen über den Virus, aber es sollte jetzt auch nicht, also wir wollen jetzt keine Empfehlung oder so aussprechen halt, ne? Also.
Genau, ja. Also ich bin kein Experte, was Viren angeht. Ich bin zwar wahrscheinlich besser ausgebildet als die Allgemeinbevölkerung durch mein Biologiestudium, aber das war's dann auch schon wieder. Also ich bin kein Virologe oder Mediziner.
Genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns zu podcasten.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, du chillst jetzt auch mit, virtuell.
Ach so, ja, ich bin kurz davor. Ich bin gerade so ein bisschen hier Ladekabel und sowas raussuchen, weil ich jetzt, mein Corona, alles ein bisschen drunter und drüber. Ich habe jetzt nur gerade nicht gecheckt erstmal, dass wir das mit dem Handy machen. Deswegen könnte es sein, dass mein Akku ein bisschen niedrig ist. Deswegen wollte ich gerade meine Powerbank anschließen. Okay. Und ich gerade nur so ein bisschen, bin gerade nur so ein bisschen am Kramen und aber okay. Ja, wir kriegen das hin.
Und sonst, wie geht's dir?
Mir geht's gut, also ich bin gesund. Mich hat's zum Glück noch nicht erwischt.
Okay.
Genau, was soll, ja, also mir geht's im Prinzip gut. Ich bin gerade in einem Wohnheim, in der Stadt, in der ich studiere. Und genau, recht allein, ist aber auch eine interessante Situation hier, weil wenn hier einer Corona bekommt, dann wird's spannend mit der Quarantäne. Weil hier sind ja doch über 100 Leute, also irgendwie.
Machst du jetzt einen Master oder was machst du jetzt?
Genau, ich mache meinen Master in Biologie aktuell, genau.
Okay.
Also ist ein Biologiestudiengang, genau.
Und rauchst du weniger während der Corona-Zeit jetzt aktuell?
Ein bisschen zwangsläufig. Also ich meine, ich weiß nicht, ich habe letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, dass ich Patient bin.
Okay. Seit wann?
Ja. Es ist jetzt schon wieder eine Zeit lang. Seit wann habe ich das Rezept jetzt? Also ich meine, die Erkrankung habe ich schon lange, aber
okay.
Rezept, also seit wann?
Ein Jahr?
Keine Ahnung, letztes Jahr mindestens, denke ich.
Ah, okay.
Ja, sollte schon.
Und wie sieht die Lieferung jetzt aus eigentlich?
Ja, das ist ein bisschen problematisch. Also ich meine, gerade ist es problematisch, da irgendwie an sein Rezept zu kommen, weil natürlich die Arztpraxen ohne Ende zu tun haben.
Ja, das stimmt.
Und etliche Anrufe eingehen von besorgten Leuten, die über ihre Krankheitssymptome Bescheid wissen wollen, ob sie sich Sorgen machen müssen. Auch wenn sie nicht beim Hausarzt anrufen sollen, da gibt's ja extra eine Hotline für.
Stimmt.
Mhm. Damit die Hausärzte eben nicht die ganze Zeit von solchen Anrufen überflutet werden, aber das kannst du nicht ganz verhindern. Also sind sie da schon erstmal gut eingespannt, dann müssen sie sich selbst schützen, weil sie mit so vielen Leuten und gerade auch natürlich kranken Leuten in Kontakt sind. Und bei meiner Praxis ist es jetzt auch so, dass man müsste sich außen quasi anmelden und dann kommt jemand und bringt dir das Rezept, beziehungsweise du musst erstmal außen in so einen Kasten dein Rezept beantragen, also denen Bescheid sagen, dass du ein neues Rezept brauchst. Also es ist ganz allgemein, da geht es nicht nur um Cannabis, es geht jetzt um jedes Rezept.
Okay.
Und musst dann erst vorne in den Kasten reinwerfen, dass du ein Rezept brauchst, bräuchtest mal wieder oder so.
Okay.
Und dann kommst du einen Tag später oder so vorbei und dann wird es dir draußen gegeben und mit Mundschutz und so natürlich und Abstand und das ist ein bisschen, also, wie soll ich sagen?
Interessant. Oh. Interessant, ich war noch nie beim Arzt tatsächlich.
Ja, es ist sehr interessant gerade, genau. Und deswegen, bin bisher auch seit einer Zeit nicht mehr dazugekommen. Wegen Studium, wegen Wohnort und so weiter. Das ist ein bisschen chaotisch gerade. Ich bin auch gespannt, deswegen habe ich gerade auch nicht mehr viel Medizin. Und
okay.
Es ist auch gerade, also wie gesagt, ist gerade ein bisschen ungünstig mit der Corona-Krise alles, auch für Cannabis-Patienten.
Auf jeden Fall.
Was das an die Medizin kommen betrifft, weil, ja, der Virus hält uns alle in Atem, auch die Ärzte selbst, auch das die stimmt. Hausärzte, nicht nur die Experten.
Aber das ist jetzt eine ganz gute Überleitung. Falls für die Leute, die jetzt deren Weed immer noch beim Kumpel holen halt, ne?
Klar.
Und angenommen, der Kumpel hat Corona. Und der hat dann den Weed da überall abgewogen und so weiter und verpackt. Ja. Mussten wir uns da Gedanken machen eigentlich?
Naja, prinzipiell ja, na klar.
Was?
Also das.
Nein.
Ja doch, also das Ding ist folgendes. Natürlich, also der packt das, also dieser Kumpel packt das alles feinsäuberlich ab und so, okay, ist die eine Sache. Aber wenn der jetzt nicht mit Mundschutz daran gegangen ist, vom ersten Moment an, in der das bekommen hat, also angenommen, da gab es Corona schon, wenn er es vor Corona bekommen hat, ist das eine andere Geschichte. Ja. Dann geht es darum, was er hat. Aber wenn er es in der Corona-Zeit bekommen hat, dann könnten da ja schon Coronaviren drauf sein. Und selbst wenn er dann noch so mit Mundschutz und meinetwegen einem Raum, also wie gesagt, einem Raum im Unterdruck, wo die ganze Zeit die Luft abgesaugt wird und so weiter. Du kannst noch so im Reinraum, so heißt das genau. Du kannst noch so sauber arbeiten. Du kannst es kaum vermeiden, weil du wirst, ich meine, wenn er keine Handschuhe benutzt, der wird es ja wahrscheinlich in die Hand genommen haben zum Abpacken und sowas. Dann überträgst du, wenn deine Hände nicht frisch gewaschen waren, Viren. Und der, also potenziell. Und das kann ja auch beim Vorbesitzer von diesem Breed schon gewesen sein.
Okay, aber leben dann die Viren auf Lebensmittel so lang?
Wir wissen kaum was über den Coronavirus aktuell. Das ist ein neuer Virus, der erst dieses Jahr das erste Mal von Menschen, wie soll ich sagen, entdeckt wurde. Vielleicht ist er auch erst ganz neu entstanden, das kann natürlich auch sein.
Also die Covid-19 meinst du? Also die Coronaviren?
Die Covid-19, genau. Ja. Coronaviren an sich sind eine sehr lang bekannte Gruppe, genau. Ja. Also die Coronaviren oder genauer gesagt Coronaviride, die gibt es seit den 60ern, sind die beschrieben worden. Also gibt es natürlich viel früher, aber in den 60ern wurden die das erste Mal beschrieben.
Ja, erzähl mal ein bisschen.
Das erste Mal entdeckt. Und das ist eine Virengruppe, die Säugetiere, Vögel und Fische befällt. Also auch Fische kriegen Coronaviren.
Die Covid-19 auch?
Nee, das will ich jetzt nicht behaupten. Das ist unter Umständen eventuell möglich, halte ich aber eher für unterschiedlich, unwahrscheinlich. Okay. Aber so diese Coronaviride, diese Coronaviren an sich, diese Gruppe, das ist ja nur eine große Gruppe an Viren. Die befallen unter anderem auch Vögel und Fische und die können da sehr unterschiedliche Erkrankungen auslösen. Also die können sowohl ganz einfache Erkältungen auslösen, die wie man sie so kennt, genauso aber auch ganz schwere Atemwegserkrankungen, wo man kaum noch mehr Luft bekommt und künstlich beatmet werden muss, wie es aktuell in manchen Fällen bei Covid-19 der Fall ist. Genau, also das ist so die Basic Information dazu. Also es gibt etliche Viren in dieser Gruppe, ganz unterschiedlich, die ganz verschiedene Tierarten befallen. Und eines davon ist eben Covid-19.
Okay. Genau. Aber aktuell sind ja noch nicht so viele Tiere, die von den Viren befallen sind, oder?
Nee, wir wissen ja wirklich kaum was. Also es gibt eine Studie, die habe ich vor kurzem gelesen. Wenn ich jetzt konkretere Infos hätte, würde ich genau nennen, wie die heißt, damit man die nachgoogeln kann. Aber vielleicht klappt es auch mit den Stichworten. Also da haben sie untersucht, welche Tiere können das denn bekommen, welche und auch gleichzeitig übertragen. Weil nur weil ein Tier sich damit anstecken kann, heißt es ja noch lange nicht, dass es das auch weitergeben kann.
Klar.
Und das kann ja auch ein Fehlwirt sein, sozusagen. So ein Endwirt, der kann sich infizieren, aber da ist ein Ende für das Virus, so auf die Art. Und da hat man festgestellt, dass scheinbar Katzen und Frettchen dieses Virus tatsächlich weitergeben können. Ich weiß nicht wie gut, aber man hat auf jeden Fall festgestellt, dass, also man hat halt in diesen Versuchen, es waren Tierversuche, das heißt, jeder, der das nicht mag, ich kann das verstehen, aber es ist nun mal gemacht worden. Da hat man Katzen, Frettchen, Hunde, Schweine, mehr fällt mir nicht ein, vielleicht noch mehr, aber mindestens diese Tierarten mit Covid-19 aktiv infiziert. Also man hat halt ein Wattestäbchen genommen mit Covid-19, mit diesen Viren drauf und hat sie ihnen in die Schleimhäute der Nase verabreicht, dieses Virus, und hat halt dann geguckt, okay, kann man dieser Katze jetzt später dann, oder diesem Tier, später diese Viren nachweisen, dass sie sich da vermehrt haben, beziehungsweise kann man die auch in den Tieren nebendran nachweisen, die nicht direkt die Viren bekommen haben. Weil dann müssten die sich ja dann infiziert haben quasi. Ah. Und man hat dann festgestellt, dass tatsächlich Frettchen und Katzen, dass sich da andere Katzen und Frettchen, die daneben positioniert waren, tatsächlich angesteckt haben von diesem einen infizierten Tier. Also von dem einen Frettchen oder der einen Katze, die dann eben als Versuchstier infiziert wurde. Das heißt, tatsächlich können einige Tiere das Virus bekommen und weitergeben. Insofern höchstwahrscheinlich auch an den Menschen. Aber ich glaube, dazu gibt es noch keine Studie.
Hast du dir eigentlich dieses Video angeschaut von ZDF, glaube ich, beim Markus Lanz mit dem Virologe Streeck?
Nee, das kenne ich nicht. Nee.
Okay.
Das habe ich nicht gesehen.
Auf jeden Fall, der ist auch ein Virologe und der hat auch einfach erzählt, okay, bei seiner Studie zum Beispiel, es geht weniger um den Viren selber, also das macht der Hauptvirologe jetzt bei der Regierung. Aber er macht eine Studie über die Übertragbarkeit. Ne? Also zum Beispiel, wenn ein Haushalt jetzt von den Viren befallen ist, dann gehen die da hin und dann macht er überall Abstriche. Und dann die haben dann natürlich bei der Katze da Abstrich gemacht. Und die Katze ist dann virenfrei halt, ne? Und dann auch zum Beispiel die Viren, die jetzt zum Beispiel an der Türklinke und so weiter, also die sind zwar nachweisbar, aber es ist nicht, entweder die sind tote Viren oder es ist die Übertragbarkeit dann nicht so hoch ist, wie man denkt quasi.
Also meine Freundin hat mir davon erzählt. Sie hat mir erzählt, dass scheinbar irgendwo mal Tests gemacht wurden und komischerweise das Robert-Koch-Institut nicht so ganz interessiert war ursprünglich. Aber mehr weiß ich auch nicht drüber.
Genau,
dass die halt Tests gemacht haben, in denen sie die Oberflächen getestet haben, festgestellt haben, die sind positiv auf das Virus, aber nicht infektiös und sie gehen davon aus, dass es vielleicht nur eben die Reste der Viren sind, weil die haben ja auch eine eigene Erbinformation, die sogenannte RNA, also Ribonukleinsäure, im Gegensatz zur Desoxyribonukleinsäure, das ist unsere Erbinformation. Also wir produzieren auch RNA, aber das geht jetzt zu weit. Jedenfalls die Haupterbinformation von diesen Viren ist RNA, nennt man das, also nicht diese klassische DNA. Mhm. Und die haben da man kennt doch immer diese Doppelhelix.
Ja, genau.
Diese Struktur der DNA. Und bei den Viren ist das so, die haben quasi nur, die sind ja zwei Stränge, die sich gegeneinander winden bei der DNA. Mhm. Bei dieser RNA-Erbinformation von diesem Coronavirus, bei den Coronaviren, das ist eine einzelsträngige. Das heißt, nur eine Hälfte dieses Stranges ist da. Und die ist auch aus RNA, das heißt, im Gegensatz zu DNA hat man da Uracil statt Thymin, wenn ich mich nicht ganz grob täusche, das wäre ganz peinlich. Diese Erbinformation, die, ich glaube, es wird auf die getestet. Das heißt, es wird getestet, ist die RNA von diesem Virus hier vorhanden. Und wenn der Virus kaputt ist, das Virus kaputt ist, und quasi zerstört, dann sind die Einzelteile liegen ja noch da und unter anderem auch noch die RNA. Also könnte man die natürlich positiv testen, auch wenn das Virus selbst nicht mehr existiert in der Form, wie es uns infizieren kann.
Und was die Virus macht, also was und was die Viren machen, ist zum Beispiel, wie du eben erwähnt hast, weil das ist ja ein Doppelhelix oder es ist ein Einzelstrange, dass die eben versuchen, mit unserem DNA sich zu reproduzieren, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, also das Grundprinzip von Viren ist halt so, sie können sich, also Viren sind per Definition keine Lebewesen. Weil Lebewesen müssen sich unter anderem eigenständig vermehren können. Und Viren können sich nicht vermehren ohne ein Lebewesen.
Okay.
Also sie können sich selbst nicht vermehren wie Bakterien, weil Bakterien, die teilen sich und dann hast du aus einem Bakterien zwei Bakterien. Viren, die docken an den Wirtszellen an, schleusen dann ihre Erbinformation, also in diesem Fall bei den Coronaviren ihre RNA, in die Wirtszelle hinein. Mhm. Also die haben so, ich weiß nicht, hast du schon mal Coronaviren so als Modell gesehen in den Nachrichten oder so?
Ja.
Das sind ja so kugelig mit so ganz vielen Strukturen auf der Oberfläche.
Ja.
So, genau. Und diese Rezeptoren, die da auf der Oberfläche haben, die benutzen sie unter anderem, um eben an Rezeptoren andere Proteine auf der Oberfläche unserer Zellen zum Beispiel jetzt anzudocken und dann mit denen wechselzuwirken, so dass dann die Membran von denen, also du musst vorstellen, so ein Virus ist aufgebaut, das ist so dieser Einzelstrang an RNA im Zentrum und drumherum dann so eine Blase quasi aus Membranproteinen und Lipiden, also Fetten und diese Blase um diese RNA, die verbindet sich dann quasi mit unserer Zellmembran, also unseren Membranproteinen, unseren Fettsäuren, die wir da in unserer Zellmembran haben, und schleusen dann ihr Erbgut in die Zelle vom Wirt. Dieses Erbgut, diese RNA in dem Fall, wird dann von unserer Zelle behandelt wie ganz normale RNA wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, die Information, die da draufsteht, also für einzelne Proteine und sowas, wird von unserer Zelle abgelesen und die Proteine, die da draufstehen sozusagen, werden produziert.
Okay.
Das heißt, dass die Erbinformation die da drauf ist, also die ganzen Proteine, die erstellt werden sollen, das liest dann unser Körper, unsere Zellen, unsere Zelle ab, die infizierte Zelle, und produziert genau die Proteine, die da quasi draufstehen. Das heißt, sie produziert für den Virus die Bestandteile des Virus. Und diese Bestandteile setzen sich dann wieder zusammen und bilden ein neues Virus.
Und deswegen wirken wahrscheinlich diese Corona oder grundsätzlich Viren auch immer unterschiedlich auf die jeweiligen Menschen immer aus, oder?
Wie meinst du deswegen?
Also zum Beispiel beim Coronavirus, beim Coronavirus ein gutes Beispiel, es gibt 40-Jährige, der das bekommen hat und hat überhaupt keine Symptome bekommen, aber es gibt auch 40-Jährige, der ihm total schlecht geht während der 2 Wochen, ne?
Ja, also das würde ich sagen, liegt daran, dass jeder Mensch ein anderes Immunsystem hat. Jedes Immunsystem ist quasi anders trainiert worden im Laufe des Lebens auf verschiedene Keime oder also Bakterien oder Viren oder Pilze, also sonstige Pathogene. Mhm. Und andererseits hast du auch aufgrund deiner eigenen DNA gewisse Immunitäten zum Beispiel. Stimmt. Also jeder Mensch hat eigene, unterscheidet sich ein bisschen DNA-technisch. Also manche mehr, manche weniger, im Grunde genommen alle sehr wenig, aber wir unterscheiden uns in einem kleinen Teil. Und dieser Teil kann auch ausmachen, dass wir verschieden, dass unsere Proteine auf unseren Zelloberflächen so ein bisschen anders sind als die von unserem Nachbarn oder so. Und wenn da ein Unterschied in diesen Proteinen ist, die dafür wichtig sind, dass dieser Virus andockt und in die Zelle kommt, wenn diese Proteine ein bisschen anders sind, dann hat das Virus vielleicht schon Probleme anzudocken. Vielleicht schon Probleme, sich da in die Zelle überhaupt einzuschleusen. Oder das Immunsystem des einen ist so viel schneller und erkennt den im frühen Stadien bereits, bildet sehr früh bereits Antikörper und schafft es dann, den Virus schon im Körper auszurotten, bevor es zu schlimmen Symptomen kommt.
Okay.
Also das lässt sich nicht so einfach beantworten, warum das so ist. Da gibt es zig Gründe, die in Frage kommen, und ohne da wirklich jahrelang dran geforscht zu haben, lässt sich das kaum mit Sicherheit sagen.
Okay, aber wenn wir über unterschiedliche Immunsysteme jetzt reden, machst du dir jetzt Gedanken eigentlich, dass du rauchst?
Also dass jetzt, ich rauche?
Ja,
allgemein meinst du jetzt?
Ja, weil die Coronavirus eben die Atmensystem befallen.
Ja, definitiv ist Rauchen eine weitere Belastung für das Atmungssystem und insofern auch eine weitere Schwächung des Immunsystems ganz generell. Das stimmt. Und Raucher gehören auch zur Risikogruppe, was Corona-Infektionen betrifft. Also Covid-19 jetzt konkret.
Ich rauche nicht mehr.
Es ist aber auch irgendwie, also ich weiß nicht, wie es genau begründet wird, aber ich stelle es mir irgendwie logisch vor, weil vor allem Leute, die Zigaretten drehen oder generell drehen. Ich meine, du bist unterwegs, du hast Dinge angelangt und jetzt möchtest du kurz eine rauchen. Das heißt, du nimmst einen Filter raus und ein Pape und steckst es da rein und so und du langst alles mit deinen Fingern an und dann steckst du das Ding auch noch in deinen Mund und hast auch die Finger der Zigarette sehr nah am Mund und an den Lippen. Das heißt, es macht schon Sinn, dass du gerade allein durch das, was du tust, also wie du rauchst halt, dass du allein dadurch schon Viren auf deine Lippen, auf deine Schleimhäute bekommst. Und gleichzeitig schadest du natürlich auch noch deine Lunge und an den Stellen, wo der Rauch hinkommt, schwächst du dein Immunsystem. Was es natürlich noch schwerer für deinen Körper macht, gegen das Virus zu kämpfen. Und wenn du lang genug geraucht hast, ist deine Lunge vielleicht auch schon entsprechend geschädigt. Und hat eh schon vielleicht kränkliche Zellen und dementsprechend hat es noch schwerer, sich gegen das Virus zu wehren.
Okay.
Also Raucher sind definitiv in der Risikogruppe. Ich rauche selbst, obwohl ich es weiß, muss ich ganz klar zugeben, aber ich würde es niemandem raten jetzt natürlich. Aber wir wissen alle, die rauchen, wissen, wenn man, also Tabak rauchen, Nikotinsucht ist nicht jetzt, überkommt man jetzt nicht einfach mal so, weil es ein höheres Risiko ist. Also man raucht weiter seinen Tabak.
Ja, natürlich.
Leider. Aber vielleicht nehmen es hier einige Leute zum Anreiz, mit dem Rauchen aufzuhören. Das wäre ja auch eine schöne Sache. Wer tut dies wissen?
Und wie ist denn jetzt dein Panikmeter überhaupt jetzt aktuell?
Panik schiebe ich überhaupt keine, weil es einfach
zu ja, nichts oder?
Wird. Also warum soll ich denn überhaupt, selbst wenn es,
sehr gut,
angenommen ist, also selbst wenn es viele Leute tötet, was bringt Panik? Panik macht alles nur noch schlimmer. Panik verkompliziert alles und lässt die Leute irrational werden und nicht mehr mit sich reden. Insofern würde ich einfach mal ruhig bleiben und die Sache weiter abwarten.
Deswegen müssen die anderen auch viel mehr Weed rauchen. Weißt du, die sollen sich einfach ein bisschen entspannen zu Hause.
Zum Beruhigen, meinst du?
Auf jeden Fall. Und das Lustige
pauschal
ist...
Pauschal würde ich es nicht empfehlen, weil Cannabis kann ja auch Ängste steigern. Also insofern...
Stimmt.
Würde ich vorsichtig sein mit der Aussage, aber ja.
Aber das Lustige ist, die Regierung haben ja dann so, oder die Gesellschaft haben ja so Kiffer immer damals so belustigt, weil wir immer zu Hause bleiben und nichts tun und einfach kiffen wollen. Und jetzt wünschen die sich wahrscheinlich, dass jeder ein Kiffer wäre, dann wäre es einfacher, dass die alle zu Hause bleiben,
so,
ne?
Ja, damit sich zumindest jeder so verhält wie das Klischeebild. Das Klischeebild Kiffer. Du, ich müsste mal kurz, ich weiß nicht, wenn ich auf laut mache, ist das dann mit so einer Mikrofonqualität genauso? Weil ich würde mal kurz meine Medizin vorbereiten, also fertig machen wollen.
Ah ja, und, können wir probieren.
Da bräuchte ich beide Hände, deswegen, ich weiß nicht, wie das ist mit dem Lautsprecher, ob du dann genauso gut noch mich hörst oder so.
Können wir gerne probieren.
Okay, warte, dann mache ich mal kurz auf laut und du sagst, ob es funktioniert.
Jo, jetzt habe ich dich auf laut.
Okay, kannst du ein bisschen näher reden?
Ja, so geht's schon.
Ja, genau. Das ist super.
Doch, würde lustig aussehen, wenn mich jetzt jemand sehen könnte, aber ja.
was man alles macht, damit man Medizin verbreiten kann, ne?
Naja, medizinisch, also, ja, das ist meine Medizin, ich meine.
Ja, eben.
Das ist schon notwendig in meinem Fall jetzt.
Ich lese gerade das Buch von Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf jeden Fall, es geht um die Geschichte. Es geht einfach um die Geschichte der Menschheit, überhaupt um die Zivilisation, was zum Beispiel. Eine kurze
Geschichte der Menschheit oder so?
Bitte?
Das nicht zufällig eine kurze Geschichte der Menschheit oder so, das Buch?
Nee, das ist nicht. Aber ich glaube, das ist sogar von demselben. Also wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall. Wie die Zivilisation einfach sich so entwickelt hat, je nach die geografische Lage von den Ländern und auch von den Food Production. Und in der Geschichte der Menschheit gab es ja immer die Menschheit werden ja super viel von den Viren jetzt getötet, sogar viel, wahrscheinlich auch viel mehr als jeder Krieg. Und die Verbreitung der Viren haben sich, oder je nach Viren haben sich auch, oder haben die Gesellschaft auch komplett verändert. Meinst du, dass Coronavirus ist die Virus von unserer Generation ist, also von unserer Zeit?
Meinst du, dass es quasi von unserer Generation so das Virus ist, das uns in Erinnerung bleiben wird, oder?
Ja, genau, und dass unser Leben einfach von seit ab März oder ab 2020 komplett geändert wird. Also meinst du, wir werden dann irgendwann wieder wie früher leben können?
Also wie vor der Krise meinst du?
Vor Corona-Krise.
Wie vor der Krise meinst du, genau. Ja.
Ja.
Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Corona nicht unsere gesamte Gesellschaft resetten wird.
Okay.
Also ich meine, also es bleibt schon noch abzuwarten, wie das weitergeht und so ein paar Sachen, da können wir dann auch schon auch noch drüber reden, zum Beispiel, was es mit diesen 60-70% auf sich hat und sowas.
Mit dem was? Sorry?
Diese 60-70%, die sich infizieren müssen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diese Schätzungen,
ja.
Da können wir auch noch gleich drüber reden, was es damit auf sich hat. Aber ich denke, ich meine, vieles kommt gerade zum Erliegen, vieles muss umstrukturiert werden, viele müssen Hilfsleistungen her und sowas. Es ist eine turbulente Zeit, die auch noch einige Zeit anhalten wird, aber ich glaube, dass wenn das komplett vorbei ist, wenn das Virus keine Probleme mehr bereitet, der Menschheit an sich, dann glaube ich, dass leider es nicht schlimm genug war, ich hoffe natürlich, dass es nicht schlimm ist, aber um einen ernsthaften Wandel in der Gesellschaft irgendwie hervorzurufen, glaube ich nicht, dass es schlimm genug ist.
Okay, auch wenn
ich natürlich nicht will, dass es so schlimm ist.
Also da war ich deine Meinung eigentlich vor 3 Wochen und ja. Da waren wir in Barcelona wegen Spanabis oder wollten wir zu Spanabis und dann wurde ja gecancelt, dann haben wir gedacht, Nee, scheiß drauf, wir fliegen immer noch hin. Ne? Ein Tag ging's wunderbar, super. Und dann danach Shutdown und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe die Lage ein bisschen unterschätzt. Also nicht die Viren selber. Ich glaube, oder ich bin immer noch davon überzeugt, dass die wirkliche Sterblichkeitsrate ist nicht so hoch, wie man jetzt vielleicht von den Zahlen denkt, wenn man auch die dunkle Ziffern und so berücksichtigt. Aber ich habe die Lage einfach ein bisschen unterschätzt, was da auf die Gesellschaft auswirkt. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir Abstand oder ob wir auf diesen Mindestabstand in Zukunft verzichten können, weißt du? Oder zumindest die Mehrheit der Gesellschaft.
Was meinst du denn mit in Zukunft? Ab wann beginnt für dich diese Zukunft?
Ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, die Leute, ja, das ist ja genau der Punkt. Also werden wir dann wieder ganz normal, also müssen wir ja dann eigentlich wieder ganz normal, weil wir können ja nicht ein Jahr lang zu Hause bleiben, ne? Und das ist jetzt eben die Frage. Also
ja.
Die Zukunft für mich aber würde heißen, wir dürfen wieder raus und wir dürfen, also die große Veranstaltung dürfen wieder stattfinden und so weiter. Also das ist für mich die Zukunft.
Alles, was so jetzt nicht erlaubt ist, meinst du jetzt?
Genau.
Ja, also es ist schwierig. Ich glaube, da müssten wir jetzt mal kurz tatsächlich davor nochmal über diese 60-70% reden, damit man überhaupt schätzen kann. Was heißt das überhaupt? Warum 60-70%? Ich bin jetzt auch gerade mit meiner Medizin fertig und werde jetzt gleich wieder von Lautsprecher auf normal wechseln. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um damit dem Thema anzufangen.
Gerne.
Diese 60-70%, das sind zwei Drittel, sind das quasi, der Bevölkerung, wo man in Modellen bisher sagen kann, okay, wenn ein Virus sich so weit verbreitet hat, bedeutet das, dass und der 60-70% der Menschen den Virus hatten und danach immun sind, weil man ist auf jeden Fall, nachdem man den Virus hatte, eine Zeit lang immun. Es ist noch nicht ganz klar, ob man sein Leben lang vor diesem speziellen Virus jetzt genau immun ist, aber auf jeden Fall ist man erstmal eine Zeit lang immun.
Okay.
Und wenn jetzt 60-70% der Deutschen oder der eine gewissen Bevölkerung immun sind, dann ist der Rest der Bevölkerung von einer weiteren Ausbreitung geschützt. Ganz einfach, weil es statistisch dann so ist, dass das Virus es nicht mehr schafft, dass die Wahrscheinlichkeit ist gering genug, dass das Virus einfach nicht mehr schafft, auf einen noch nicht infizierten, noch nicht immunen Menschen überzuspringen, weil die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass man mit Leuten in Kontakt tritt, die auch immun sind, beziehungsweise die schon immun sind und deswegen gar nicht sich neu infizieren können damit. Das ändert aber nichts, also dann sind natürlich trotzdem 60-70% infiziert und man kann natürlich trotzdem nicht vorhersagen, wie diese einzelnen Leute auf das Virus reagieren. Und ohne Impfung hört das aber nur so auf. Also wenn du keine Impfung hast, die dich auf einem anderen Weg als die Krankheit zu bekommen immun macht, dann hört das Ganze mit der Infizierung und der Welle nur auf, wenn 60-70% der Menschen, das wären in Deutschland, das habe ich mal nachgeguckt, in Deutschland wären das so circa 48 bis 56 Millionen Menschen. Die müssten dann quasi sich alle mit Corona infiziert haben und das Ganze überlebt haben, um immun zu sein. Und dann erst hat das Virus quasi keine Chance mehr und wir können sagen, es ist vorbei. Das Problem ist, wenn sich jetzt alle auf einen Schlag mit dem Virus infizieren, haben wir viele Fälle von Leuten, die natürlich mit schweren Atemwegserkrankungen beatmet werden müssen und ins Krankenhaus müssen. Oder mit hohem Fieber im Krankenhaus behandelt werden müssen oder ähnliches. Und wenn wir alle auf einmal infizieren, haben wir viel mehr Menschen auf einmal, die wir behandeln müssen und wir haben viel weniger Ressourcen, um diese Menschen zu behandeln, also Krankenbetten, Beatmungsgeräte und sowas. Und deswegen versucht die Regierung gerade durch wenig Kontakt in der Bevölkerung zu erreichen, dass die Leute sich sehr langsam infizieren, sodass die Leute, die zur gleichen Zeit, also gerade im gleichen Moment infiziert sind, behandelt werden können. Weil natürlich hast du auf Dauer infizieren sich gleich viele Menschen, aber zur selben Zeit sind weniger infiziert. Das heißt, du kannst zur selben Zeit gerade den Leuten wirklich helfen und wenn es zu viele werden, dann hast du irgendwann einfach nicht mehr die Gerätschaften, das Personal, die Betten. Es wird ja jetzt schon teilweise knapp, um die Leute zu behandeln. Deswegen ist es so wichtig, Abstand zu halten.
Aber man muss ja auch dazu sagen, Nur wenn man infiziert ist, heißt ja nicht, dass das Behandlungsbedarf gibt, ne?
Ja, natürlich, genau. Aber je mehr Leute sich infizieren, desto mehr Leute sind auch dabei, die Behandlungsbedarf haben.
Ja, genau. Und
deswegen versucht man, dass es möglichst wenige zur selben Zeit sind.
Und wie lange braucht man denn normalerweise, um eine Impfung zu bekommen?
Das ist schwierig zu sagen. Man kann da keine. Das ist immer, die Forschung ist, man versucht Dinge und merkt, das funktioniert nicht und macht das so lange, bis irgendwas funktioniert.
Okay, anders gefragt. Wie lange muss eine Impfung getestet werden, bis es quasi als gesund oder als nicht schädlich erklärt wird?
Oh, das wäre jetzt eine viel bessere Frage für Mediziner. Okay. Da gibt's mehrstufige Studienverfahren. Also man fängt an mit Zellkulturen oder Tierversuchen, beziehungsweise ich glaube, man fängt sogar generell in Zellkulturen an und geht dann erst zu Tierversuchen über. Und wenn diese Tierversuche erfolgreich sind, dann erst fängt man an mit freiwilligen Menschenversuchen, also die Leute, die sich freiwillig melden für solche Studien. Und
aber das sowas dauert ja mindestens ein halbes Jahr, oder? Also so wie es
klingt. Ja, sowas dauert mindestens so lange. Also wenn nicht sogar länger, sowas kann teilweise sich über Jahre ziehen. Also das ist ein sehr langsamer Prozess, der auch anders nicht gut umsetzbar wäre. Wenn du es schneller haben willst, müsstest du ganz unmoralisch, ethisch verwerflich Leute zwingen, an Studien teilzunehmen und an ihnen als Versuchskaninchen rumtesten, wenn du da schnelle Ergebnisse haben willst. Das geht einfach gerade nicht. Also logischerweise zum Glück nicht. Sowas wollen wir natürlich nicht. Aber das macht es natürlich zeitaufwendig.
Aber und
deswegen es wäre ein extremer Glücksfall, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen einen Impfstoff entwickelt hätten, der gegen Corona hilft und gleichzeitig den dann auch irgendwie sehr schnell auf den Markt bekommen würden. Weil der muss natürlich vorher geprüft werden, weil nur weil der Impfstoff jetzt irgendwie bei Tieren anschlägt, heißt das ja noch lange nicht, dass das bei Menschen auch macht. Dann muss man es erst an Menschen testen. Und wenn man keine Menschen findet, an die man testet, ist auch schwierig. Und wenn man Menschen findet, an die man testet, dann kann es immer noch sein, dass dieser Impfstoff bei den Menschen im Gegensatz zu den Tieren starke Nebenwirkungen hervorruft. Und das will man natürlich auch nicht. Das will man natürlich wissen, bevor man die ganze Bevölkerung damit impft.
Okay, also das heißt, das würde wohl hinauslaufen, dass wir uns gegenseitig langsam infizieren müssen, ne, oder?
Zumindest haben wir keine andere Wahl. Also wir können natürlich immer noch hoffen, dass die Wissenschaft schnell genug was findet und die Ressourcen so verteilt werden, dass man schnell genug Tierversuche und Menschenversuche macht. Aber selbst wenn man schnell genug das Ganze genehmigt, muss die Versuchsreihe ja auch eine gewisse Zeit ablaufen und muss es eine gewisse Zeit beobachten, um sichere Aussagen treffen zu können. Das heißt, selbst wenn die Genehmigungen da sind, braucht die Forschung an sich selbst auch noch ein bisschen Zeit. Also es lässt sich nicht definitiv vorhersagen, wie lange das dauern wird. Das heißt, momentan ist unsere einzige Chance, die wir gerade auch versuchen umzusetzen, dass sich die Leute so langsam wie möglich infizieren und es hört erst auf, wenn 60-70% der Leute infiziert sind.
Also das heißt, es wird auf jeden Fall länger dauern als bis 20. April, oder?
Sicher. Die Frage ist, wie wird es mit den Maßnahmen sein? Es kann sein, dass die Regierung, die bayerische Regierung oder die deutsche Regierung, wie auch immer, Maßnahmen herunterschraubt und sagt, dass, keine Ahnung, also die Maßnahmen mildert, weil sie der Meinung ist, dass die jetzt effektiv genug sind. Das kann ja auch sein. Das kann sein, aber damit ist Corona nicht vorbei, damit ist die Krise nicht vorbei, ist das alles nicht überstanden, das geht immer noch weiter. Es kann nur sein, dass unsere Einschränkungen im Alltag weniger werden.
Wie siehst du jetzt die Maßnahmen bisher eigentlich?
Wie meinst du, ob ich sie sinnvoll oder unsinnvoll finde, oder?
Ja, überhaupt, wie aktuell, wie die Bundesregierung das handelt und so weiter.
Jetzt ist es schwierig zu sagen. Also ich finde die Maßnahmen durchaus sehr sinnvoll. Wie bitte?
Einen guten, habe ich gesagt.
Ach so, ja, danke. Ich finde die Maßnahmen sehr sinnvoll, prinzipiell. Ich sehe die Probleme, die aufkommen. Ich kenne selbst persönlich Leute, die jetzt gerade, eine Künstlerin, die kann gerade nicht auftreten, die hat jetzt von guten Einnahmen monatlich gar keine Einnahmen mehr monatlich und solche Geschichten. Also ich sehe die Probleme, die mit einhergehen mit dem Ganzen, aber trotzdem, wenn es darum geht, möglichst viele Leben zu retten, ist es das einzige Sinnvolle. Insofern finde ich es gut, was sie tun. Man hätte früher reagieren können, man hätte früher bereits die Dringlichkeit sehen können und früher sich vorbereiten können und in den letzten Jahren nicht das Gesundheitssystem kaputt sparen können und solche Sachen. Das hätte man alles besser machen können. Aber mit den Ressourcen, die wir jetzt gerade haben und an dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, finde ich, dass das Sinnvollste getan wird. Zumindest was die Auflagen angeht. Was vielleicht die Verfolgung von Verstößen angeht und so weiter, da das ist wieder ein anderes Thema.
Wie meinst du jetzt?
Naja, wie man, was für hohe Strafen es gibt, wenn jemand draußen aufgegriffen wird, obwohl
beim
Fußballspielen oder sowas. Das sind Geschichten, da will ich mich jetzt gar nicht zu äußern, weil das ist eine ganz andere Debatte.
Ja.
Aber die Maßnahmen an sich, was man tun soll und was empfohlen wird, das halte ich für sinnvoll. Das wirkt alles sehr sinnvoll mit dem, was ich weiß. Das klingt gut. Ich weiß aber auch nicht, wie lange man das durchhalten kann, wann dann Umschwenken kommt. Und man muss auch sagen, also wenn man jetzt nicht gerade Biologe oder noch besser in dem Themenfeld Virologe ist, dann sieht man die Bedrohung vielleicht nicht wirklich von dem Virus. Man sagt, hey, Erfahrung in meinen letzten Lebensjahren, da gab es mal Schweinegrippe, da gab es mal Vogelgrippe und sowas. Ist nie zum großen Thema geworden. Da hat man mal was von gehört, aber es gab nie Einschränkungen und es ging auch wieder vorbei. Ja, man muss nur sagen, dass jetzt gerade haben wir eine bedrohlichere Situation. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an SARS, ich glaube 2003 war das oder so, erinnern kannst, an die Fälle. Das Virus, wenn ich mich nicht ganz irre, war das sogar tödlicher, wenn man infiziert wurde. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, da würde ich mich nicht festlegen, das lässt sich aber leicht googeln. Aber auf jeden Fall war es viel, viel schwerer, sich damit anzustecken. Das war auch ein Coronavirus.
Genau. Und die Inkubationszeit auch nicht so lang wie Corona.
Ja,
da würde man schneller merken als vor 2 Wochen, das weiß ich auf jeden Fall. Das würde man schneller merken, dass man krank ist.
Ja, es ist wie gesagt, es war auch, glaube ich, tödlicher eben. Das macht doch Sinn, wenn man die Symptome schneller merkt. Aber der große Unterschied war, man konnte sich damit sehr viel schlechter anstecken, weil man musste den Virus direkt in die Lunge bekommen, um sich damit zu infizieren. Wenn man aber diesen neuen Covid-19-Virus, der kann bereits den Rachenbereich befallen. Das heißt, wenn du den in den Mundraum, in den Rachen hinter bekommst, dann infiziert er dich dort und kann sich von dort aus in die Lunge ausbreiten. Wenn du den damaligen Erreger in deinen Mund bekommen hast oder an deinen Rachen, dann ist nichts passiert. Du musstest den direkt einatmen quasi. Und erst dann hast du dich infiziert. Dann war es vielleicht schlimmer, aber deswegen war es so einfach, die Infektion einzudämmen, weil die Leute sehr schlecht andere Leute infiziert haben. Dadurch waren es wenige Infizierte in dem Zeitraum und man konnte die Infizierten sehr viel besser finden und isolieren und das Ganze ausstehen und dann war der Virus weg.
Deswegen bin ich auch der Meinung, eben, dass die Coronavirus oder die Covid-19 eben die Virus meiner oder unserer Generation ist, die unser Leben jetzt einfach verändert. Also ich habe ja auch immer. Das
ist auf jeden Fall, ja.
Also wer hätte gedacht, dass ein Virus der Katalysator ist für die Digitalisierung in Deutschland? Ne? Also jetzt wegen Coronavirus merken die Leute auf jeden Fall, okay, ja, doch, wir müssen doch online sein. Ne? Und klar, also in jeder Krise oder in jeder Sache gibt es ja immer zwei Seiten der Medaille. Und ich denke, Coronavirus ist natürlich scheiße. Ich finde die Situation auch schlecht. Aber ich glaube, danach, wenn wir uns von diesem Virus entfernen können, dass wir auf jeden Fall doch was Gutes mitgenommen haben von der ganzen
Situation. Ja, also ich sehe auf jeden Fall, so schlecht das Virus auch ist, ich sehe es auch als Chance, nach der Krise irgendwie besser hervorzugehen. In welcher Hinsicht auch immer, ob es jetzt nur Digitalisierung ist oder ob es jetzt vielleicht sogar irgendwie Sozialsystemverbesserungen sind oder in der Pflege oder
Kranken. Ja, dass die endlich merken, dass die auch gut Geld verdienen müssen, ne?
Genau, und dass die vor allem einfach auch Unterstützung brauchen, dass die auch vor allem Equipment brauchen und sowas, dass man vielleicht da die Dringlichkeit deswegen sieht. Das ist auf jeden Fall eine große Chance, aber dadurch, wie die Menschheit sich in den letzten Jahrtausenden verhalten hat, weiß ich nicht, wie viel Hoffnung ich haben werde, persönlich wirklich habe.
Also an die Politik weniger. Also.
Ja, eben. aber es lässt sich nicht vorhersagen. Es ist eine spannende Zeit und es ist auf jeden Fall spannend, wie das Ganze, was wir vielleicht Positives alles davon haben werden, nachdem das Ganze mal vorbei ist und die ganzen schlechten Dinge.
Wie geht's denn der Uni jetzt eigentlich? Also gehst du dann immer über online oder in die
Vorlesung? Ja, das ist schwierig. Also Wir haben gerade sowieso vorlesungsfreie Zeit. Also bei mir zumindest, ich zumindest. Insofern ist das gar nicht so beeinflussend, bis auf den Alltag, wie was mit rausgehen und sowas anbetrifft. Aber wir haben, also es gäbe, bis vor kurzem gab es noch Vorlesungen auf jeden Fall. Ich hatte auch bis vor kurzem noch selbst eine Vorlesung, die wurde sogar abgebrochen und abgesagt, die letzten beiden Tage der Vorlesung wegen Corona, also wegen Covid-19. Und die Prüfung, die genau einen Tag später stattfinden hätte sollen, wurde auch bis auf Weiteres verschoben. Man hat auch noch gar keine Ahnung momentan, wie Prüfungen abgehalten werden sollen. Da zerbrechen sich gerade die sämtliche Unis den Kopf drüber.
Von zu Hause?
Weil, naja, das Problem ist ja zu Hause, man muss ja irgendwie sicherstellen, dass Leute nicht bescheißen.
Und wenn Nein, jetzt Studenten zu Hause würden doch nie Website, bescheißen.
Ja, natürlich nicht. Nein, aber es ist halt wirklich schwer, gleichzeitig die Kontrolle darüber zu haben, dass Leute nicht bescheißen. Und aber gleichzeitig wenig Leute im selben Raum zu haben. Und deswegen sind die bis auf Weiteres jetzt einfach mal verschoben und man muss abwarten, wann die kommen werden. Das wird interessant und vermutlich nicht besonders lustig. Und die Vorlesungen werden jetzt in Zukunft, wenn das Sommersemester bei uns beginnt, das beginnt jetzt bald, eben 19. 20. April eben auch, eben ungefähr wie die Sperre auch vorläufig jetzt erstmal ist. Also die Beschränkungen sind. Und genau, dann findet erstmal das Semester startet ganz normal, aber keine Anwesenheiten in den Uni-Gebäuden. Sie versuchen das alles zu digitalisieren. Die Vorlesungen sollen auf Video aufgenommen werden und dann online einsehbar sein. Mhm. Die Folien sollen hochgeladen werden, was oft schon getan wurde, aber jetzt eben flächendeckend. Was fällt mir noch ein? Seminare oder sowas, wo man ganz wenige Leute mit dem Professor oder sowas zusammen im Raum hat, die dann Themen besprechen oder erarbeiten oder ähnliches, ist ja auch schwierig zu machen. Die werden jetzt, weil da geht's ja um Interaktion mit dem Lehrenden und den Schülern in dem Fall. Also das geht ja ganz schwer über ein Video.
Ja, das stimmt.
Und da versucht man das Ganze dann über Skype oder ähnliche Plattformen umzusetzen. So mit Gruppenchats dann quasi, Gruppenvideochats. Das wird auch spannend, wie das dann funktioniert. Vorträge in der Uni werden vielleicht ersetzt, also benotete Vorträge werden vielleicht ersetzt durch benotete Werke, Geschriebenes.
Okay.
Ja,
bin gespannt.
Und für Praktika gibt's noch gar keine Lösung, so Laborpraktika oder sowas. Da wissen sie auch nicht, wie sie es tun sollen, weil da sind ja auch immer sehr viele Menschen auf engem Raum unterwegs.
Scheiße, Mann. Und,
das wird jetzt alles sehr spannend.
Aber weißt du, was noch scheiße ist, ja? Also du hast ja eben den 19. oder 20. April jetzt erwähnt. Stell dir mal vor, am 20. April die Ausgangsbeschränkung wird noch nicht aufgehoben. Oder zumindest man darf keine Veranstaltung mit über 5 Leute oder so veranstalten, ja? Dann ist es scheiße, weil das ist der 20. April im Jahr 2020, ne? Also ich weiß nicht, da muss man auf jeden Fall der 420 eigentlich Gebühren feiern.
Ja, aber ich denke, ich muss sagen, sowas ist jetzt eher zweitrangig. Es geht um unsere Gesundheit aktuell, es geht um die Gesundheit von wehrlosen Personen, immungeschwächten Personen, seien es ältere oder jüngere, das ist da mal dahingestellt. Ist ja auch egal, es geht um wirklich Menschenleben und wenn...
Aber das ist ja weise von dir, ne? Also ich bin nicht so weiß wie du. Und auch wie du eben auch erwähnt hast, zum Beispiel das Leben von den anderen und so weiter. Das kann ich verstehen, deswegen nehme ich auch die Sache ganz ernst. Also ich bleib auch zu Hause und so weiter und kiff auch nur zu Hause. Und aber die Frage ist auch, was du eben auch schon gestellt hast, wie lange halt, ne? Also wie lange wollen wir in diesem Zustand leben? Weil ich glaube nicht, dass wir für ein ganzes Jahr das mitmachen würden, ne? Und
ja, das ist interessant, ja.
Und also, aber ja. Bis wann und was würden wir eben riskieren oder opfern? Und das ist halt eine ethische Frage, aber das muss gestellt werden, ohne dass jemand direkt beleidigt oder sauer ist, ne? Das ist einfach
natürlich,
eine Frage, eine Diskussion. Ja. Okay, also was machen wir jetzt nach 6 Monaten? Weil ich möchte so hart wie es klingt, ich möchte langfristig meine Freiheit nicht komplett beschränken für meine Sicherheit und für die Sicherheit des anderen, ne? Weil was bedeutet denn überhaupt lebend in der Wohnung quasi ein Jahr lang, ne? Und das ist halt die Frage.
Natürlich. Okay. Ich meine, ich verstehe den Grundsatz des Dinges wie Freiheit und Sicherheit, diese beiden Sachen. Also genau.
Das ist auch um das Thema Datenschutz oder Polizeiaufgabengesetz, ne? Also wie viel dürfen die unsere Nachrichten auslesen für die Sicherheit der anderen, ja? Das ist auch meine Freiheit. Und das ist aber eine Grundsatzfrage.
Ja, das geht ja. Ja, aber das ist derselbe Grundsatz, das stimmt. Nur ich sehe in diesem Fall das Ganze unverhältnismäßig.
Aber würdest du dann so lange mitmachen?
Wie es halt funktioniert. Das Problem ist, es geht halt darum, Leute müssen auch ihren Lebensunterhalt irgendwie stemmen, und das sehe ich, und ich bin aber da kein Experte, um da irgendwelche Aussagen treffen zu können. Deswegen würde ich mich aus der Diskussion einfach tatsächlich
aushalten. Punkt. Wie viel und wer leidet mehr dann langfristig, wenn wir zum Beispiel das für ein ganzes Jahr machen, ne? Also natürlich, also
ich würde es auf jeden Fall so lang wie möglich, also das ist ja das Ding, wie möglich machen, und mit möglich, da gehen aber ganz viele Faktoren rein. Mit möglich meine ich nicht, bis das Ganze vorbei ist, weil das wäre ja auch irgendwie möglich, aber dann hätten wir irgendwann tatsächlich vielleicht, wenn es noch verschärft wird und die Leute gar nicht mehr raus dürfen und nichts versorgt wird, dann hätten wir vielleicht sogar Verhungernde oder sowas.
Ja, dann haben wir eine andere Krise halt, ne?
Ja, das ist, ja genau, aber so weit kommt es jetzt auch nicht. Das glaube ich auch nicht, dass Leute in Deutschland verhungern wegen Corona. Das war jetzt nur ein überspitztes Beispiel. Aber klar, man muss irgendwie sagen, wie viel Beschränkung geht und ab wann geht's dann nicht mehr ohne viel mehr anderes Leid, das dann nur durch die Beschränkungen verursacht wird. Mhm. Aber wenn es nur um so Sachen, Luxussachen geht, blöd gesagt, wenn es nur um draußen Fußball spielen, mit Leuten abhängen, Partys feiern und sowas, wenn es nur um sowas geht, dann sind das Sachen, die meiner Meinung nach, die kann man mal für ein Jahr oder was, keine Ahnung, die kann man mal einfach zurücknehmen und danach ist ja wieder gut. Und okay. Wenn man einfach Sachen, die nicht notwendig sind, zurückstellen kann, bis das Ganze vorbei ist, das fände ich einfach sehr sinnvoll. Die Frage ist, wie wäre es bei so Sachen wie Einkäufen im Baumarkt oder so?
Oder Friseure zum Beispiel. Also ich meine,
ja,
wir können uns ja überlegen, okay, die Verdopplungsrate von Infektionen ist jetzt nicht mehr so hoch, dann können wir zumindest eine bestimmte Rahmenbedingung für diese Betriebe, die jetzt geschlossen werden müssen, festlegen, damit die zumindest in Sicherheit arbeiten können und weiter arbeiten können. Ne? Also wenn sie sagen, okay, Friseure dürfen nur 2 Leute rein oder so. Zumindest haben die Umsatz halt, ne?
Ja, also klar, also vielleicht, dass man solche Sachen, dass man Leuten erlaubt, mit Beschränkungen zu öffnen und sowas, klar, das könnten so Kompromisse sein, die man machen kann. Wie gesagt, ich bin kein Experte, der das gut abwägen kann, aber man muss auf jeden Fall, also diese Experten, die sich mit einerseits der Wirtschaft, also die Wirtschaftsexperten einerseits, ich meine, Wirtschaft ist jetzt nicht besonders menschlich, deswegen, also Wirtschaft, Sozialwesen, und Virologen und vielleicht auch noch und Mediziner natürlich, die am Menschen dann wirklich auch behandeln. Und all diese Berufe, die da zusammenhängen und die da gerade sehr wichtig sind in dieser Krise, da müssen sich die führenden Experten beraten und zu einem Kompromiss kommen, der in ihren Augen den Leuten am meisten hilft. Und dem würde ich dann einfach zustimmen.
Okay.
Aber natürlich nur, wenn da irgendwie was dahinter ist. Sie müssen es begründen, es muss erklärt werden, warum und so weiter. Ich finde, da ist Information ganz wichtig.
Auf jeden Fall.
Und die hat mir teilweise auch so ein bisschen gefehlt. Vielleicht habe ich da auch nur selektiv Sachen mitbekommen. Aber jetzt bei den Bestimmungen jetzt, da hat mir ein bisschen die Informationsübermittlung ein bisschen, weiß nicht, vielleicht kam bei mir einfach nicht genug an, aber da hätten sie mehr erklären können, finde ich, damit das verständlicher wird, damit das nachvollziehbarer wird, warum das so stark sein muss, so diese Begrenzung. Und nicht nur dieses Sicherheitsgewäsch von wegen, es wird schon alles gut. So.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich unterstütze alles, auch die Maßnahmen, ich nehme die Sache ganz ernst. Aber ich denke, bis Juni, Juli, da müssen wir auf jeden Fall eine gewisse Exit-Strategie dann haben, ne? Und ja, darüber müssen wir auf jeden Fall dann reden langsam. Nach einem halben Jahr spätestens auf jeden Fall.
Ja, also ich sehe es auf jeden Fall nicht realistisch, dass wir nach dieser momentanen Frist, gesetzten Frist, dieser Ausgangsbeschränkung einfach wieder zu unserem normalen Alltagsleben zurückkehren können. Das halte ich für nicht wahrscheinlich. und auch nicht für sinnvoll. Aber vielleicht kommt es zu Kompromissen, die ausreichend gute Ergebnisse erzielen, dass es zu keiner schlagartigen, hohen Infektionsrate kommt. So.
Also ich glaube, wir gehen ja davon beide aus, wir gehen ja beide davon aus, dass es länger wird. Wie beschäftigst du dich jetzt eigentlich zu Hause? Also was machst du jetzt?
Ja, ich habe ein bisschen einen Sonderfall. Ich darf tatsächlich immer noch in die Universität gehen.
Okay.
In mein Labor. Ich habe noch Arbeiten zu erledigen. Ich mache aktuell, arbeite ich gerade an einem Forschungspraktikum, nennt sich das Ganze.
Okay.
Und da muss ich eben im Labor Arbeiten erledigen für. Und in solchen Fällen, das geht an der Uni, an der ich bin. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit möglich ist, aber an meiner Uni ist es so, dass Leute, die Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, ich glaube auch Doktorarbeiten, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, und Abschlussarbeiten, die für Lehrer, angehende Lehrer sind, die im Labor verrichtet werden müssen, da können Ausnahmegenehmigungen aktuell erteilt werden, aber auch nur unter strengen Auflagen.
Die später Biolehrer, das heißt, meinst du, werden?
Ja, wenn jetzt jemand Biolehrer werden will, genau, und der dann noch eine gewisse Abschlussarbeit eben jetzt für seinen Studiengang ablegen muss, das heißt dann eben nicht Bachelor, ich habe vergessen, wie das genau heißt, dann können solche Leute eben auch eine Genehmigung beantragen, wie heißt das nochmal?
Passierschein.
Also eine Arbeit, ist quasi wie so eine Arbeitgeberbescheinigung, die jetzt vielen Leuten ausgestellt wird, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Die haben ja dann auch oft einfach eine Bescheinigung dabei, damit sie auf dem Weg zur Arbeit, falls eine Kontrolle wäre, sich ausweisen können im Sinne von, ich bin auf dem Weg zur Arbeit und ich darf das. Und so eine habe ich auch eben. Ich bin auf dem Weg in mein Forschungspraktikum, die heißt Bescheinigung über Forschungspraktikum. Und deswegen, und das, sowas könnte man eben auch für Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder ähnliches bekommen. Aber jetzt zum Beispiel keine Hilfswissenschaftler, die irgendwelche Arbeiten, bezahlte Arbeiten in Laboren übernehmen.
Okay.
Und auch, wie gesagt, ich habe auch strenge Auflagen. Wenn eine gewisse Anzahl an Personen in einem kleinen Labor überschritten ist, dann darf ich nicht mehr rein.
Ah, okay.
Weil dann muss ich mir einen anderen Tag halt aussuchen, muss ich irgendwie mich mit den Leuten absprechen, dass man da sich die Zeit aufteilt irgendwie, damit halt nicht zu viele Leute auf einmal im Labor sind. Wenn man im Labor ist, dann muss man auch immer schauen, dass man 2 Meter Abstand zu seinem Mitarbeiter quasi einhält, was dann teilweise auch nicht so leicht ist, wo dann Leute sich halt gegenseitig ausweichen müssen.
Wie im Supermarkt.
Genau. Nur, dass ich glaube, dass es in den Laboren da noch besser klappt als im Supermarkt, weil ich war heute erst wieder und das war auch so ein ganz enger Supermarkt, da war es nicht möglich zu zweit, also mussten Leute nur vorwärts oder rückwärts gehen, um sich auszuweichen. Man konnte aneinander nicht vorbei, wenn man den Abstand einhalten wollte. Und da waren so viele Leute, die hat es gar nicht interessiert.
Trägst du Masken eigentlich?
Wie bitte?
Trägst du Masken eigentlich?
Ich habe gerade keine. Ich würde tragen, wenn ich hätte, aber ich kriege demnächst welche. Und deswegen, ich bekomme bald welche und dann werde ich auch wirklich diese Mund-Nase-Schutz-Dinger, diese Stoffdinger tragen.
Okay.
Aber da muss man auch sagen, da gibt's vieles zu beachten. Also wie lang so eine Maske, also je nachdem, was es für eine Maske ist, hält die unterschiedlich lange frisch sozusagen. Ab einem gewissen Zeitpunkt sind die durchfeuchtet und dadurch Atmung verteilst du weiter dann auf einmal doch wieder deine feinsten Tröpfchen in der Luft, wenn du dadurch sprichst. Das heißt, du musst die auch oft genug wechseln.
Verstehe.
Und Frische nehmen, und wenn du jetzt eine so selbstgenähte Stoffmasken hast, dann musst du die natürlich nicht wegwerfen. Aber vor dem nächsten Tragen halt auf jeden Fall entweder abkochen, wenn das mit denen geht, da kenne ich mich nicht aus, was der Stoff, ob das geht, da müsste man vielleicht sich mal schlau machen, oder halt eben Kochwäsche bei ausreichend Temperatur, damit die Viren abgetötet werden und dann halt wieder trocknen ausreichend, damit das wieder einen Schutz bietet und dann kann man die wieder benutzen. Das heißt, man braucht aber auch ausreichend Masken, um die am Tag zu wechseln. Das heißt, wenn du jetzt den ganzen Tag unterwegs bist, weil du einkaufen, Arbeit oder sonst was, also du bist den ganzen Tag irgendwie mit Leuten zu tun, zwangsläufig, dann brauchst du auf jeden Fall etliche Masken. Ich weiß nicht, ich will da keine Schätzung abgeben. Also kein Gewehr, vielleicht 5, 6 oder sowas würde ich jetzt mal schätzen, aber das ist jetzt wirklich, ich habe keine Ahnung, wie viele das dann wären.
Aber es gibt doch Masken, die man den ganzen Tag tragen kann, oder?
Ich glaube nicht. Also es gibt vielleicht diese, es gibt diese Filtermasken, diese
ja, genau.
FFP3 oder wie die heißen, ich bin mir gerade nicht sicher. Da kann es sein, da kenne ich mich nicht mit aus, weil da habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil solche Masken habe ich nicht und kriege ich nicht, deswegen war mir das gerade nicht so wichtig. Die haben auf jeden Fall einen besseren Schutz, so viel weiß ich. Ob man die den ganzen Tag tragen muss, das, okay. Das weiß ich gerade nicht.
Und zu Hause? Du schaust Serien gern, oder?
Kann, meine ich. Hm, wie bitte?
Du schaust Serien gern, oder? Oder was machst du zu Hause immer?
Ja, nein, ich schau gern Serien, ja. Aber aktuell, wie gesagt, ich bin jetzt gerade im Wohnheim.
Okay.
Das ist auch interessant, hier viele Menschen, wie gesagt, die hier alle wohnen. Das heißt, auch nicht so leicht, sich aus dem Weg zu gehen. Und
hast du eine eigene Küche oder eine gemeinsame Küche?
Eine gemeinsame Küche eben, ja, auch.
Eben, ne?
Für den Gang. Und ich bin ja jeden Tag auf dem Weg ins Labor, also zur Uni. Das heißt, ich bin auch immer im Bus unterwegs, öffentliche Verkehrsmittel. Stimmt. Ich wasche einfach so oft es geht meine Hände. Wie gesagt, wie man oft empfohlen bekommt, 20 bis 30 Sekunden lang muss man das schon machen, damit der Virus dadurch beseitigt wird. Und habe auch Desinfektionsmittel dabei. Da muss man darauf achten, dass es auch gegen Viren wirkt. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Versionen von Desinfektionsmitteln. Mhm. Also am besten auf Alkoholbasis. Das ist wichtig, wenn es gegen Viren helfen soll. Aber am besten soll es draufstehen. Man weiß aber leider, da der Virus neu ist, dieser neue Covid-19, auch nicht so ganz, welches Desinfektionsmittel da so jetzt gut gegen hilft. Zumindest wusste man das vor kurzem noch nicht, wie das jetzt gerade aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, das kann auch noch helfen. Das Wichtigste ist einfach regelmäßig Hände waschen. So oft es geht. Wenn ich irgendwelche Türklinken benutze, wo ich weiß, die benutzt hier jeder. wenn ich durch die Unitür komme, in der Uni gleich Hände waschen und sowas. Es ist ein bisschen nervig, weil es echt häufig ist, wenn man im Bus ist und solche Geschichten. Aber es geht nicht anders.
Ja. Also bleib gesund, Mann. Und
danke, danke.
Ich glaube, wenn alles schon hoffentlich bald Zuhörer, vorbei ist.
Ne?
Ja, genau. Hoffentlich, wenn alles bald vorbei ist, wir werden das alles überleben. Und ja. Dann machen wir nochmal eine Folge und reden über die ganze
Erfahrung. Sehr gerne.
Und auch höre ich mir nochmal unsere Einschätzung einfach nochmal an.
Die Einschätzung. So retrospektiv, ja, klar. Genau.
Nochmal eine letzte Frage jetzt. Ich habe ja diese 5 Kana-Fragen schon mal gestellt.
Okay.
Und ja. Genau. Aber eine Frage ist immer relevant oder zwei. Die erste Frage wäre: Was war deine letzte Munchies?
Oh, das ist gar nicht spektakulär. Das waren Nudeln mit Tomatensauce, Zucchini und Zwiebeln.
Und wann war das denn?
Gestern.
Ey, Mann, Munchies, ne? Es geht manchmal nicht um so krassere Sachen, aber man isst, was man einfach gerade.
Ja, das ging rein wie nix.
Ja, genau. Und ja. Die zweite Frage: Welche Emojis würdest du verwenden jetzt, um den virtuellen Hai zu verwenden? Zu beschreiben.
Ach, diese Emoji-Frage schon wieder, warte mal.
Viele finden diese Frage irgendwie schwierig, immer wenn ich den stelle. So,
ja,
das sind die schwierige Fragen.
Es gibt Fragen, so viele Emojis.
Ach so,
okay. Ich benutze auch nie Emojis, um mein Hai zu beschreiben.
Ja, deswegen, jetzt ist die Chance.
Ich würde einfach aufgrund der Corona-Krise den klassischen Mundschutz-Smiley verwenden.
Oh, okay.
Und dann aber auch den lachenden Smiley, glaube ich.
Okay.
Und ja, und weil das noch nicht eindeutig genug aufs Kiffen geht, dann das blöde Ahornblatt, das man
ja, das Ahornblatt.
Als hier Hanfblatt verwendet.
Cool. Also vielen Dank nochmal auf jeden Fall, dass du da warst.
Ja, gerne.
Und bitte, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und natürlich viel Gesundheit.
Ja, hat mich auch gefreut, hier zu sein, und ich wünsche dir auch alles Gute und bleib gesund, bleib fit und
Dankeschön.
Halt dich an die Maßnahmen im Sinne von wasch deine Hände häufig und sowas. Einfach
machen wir. Alles klar, danke, ciao.
Okay, yo, ciao.